Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni.
Folge 178. Heute reden wir über das Bälle schlagen. Moin Markus.
Moin Chris. Pfingsten gut überstanden?
Ja, so halbwegs. Also irgendwie halbe Familie krank, aber ansonsten schon. Und selbst?
Ja, wir waren mal ein paar Tage weg, mal nicht an nichts gedacht, muss ich sagen. Ich habe nur auf die Ostsee geguckt und habe einfach mal die Ruhe genossen und nichts gemacht bei dem schönen Wetter. War auch mal ganz gut. Und jetzt sitze ich ja wieder in meinem kleinen Kellerchen und du zu Hause auch an deinem Rechner und wir nehmen die nächste Folge auf.
Wir haben auch eine ganze Menge Anregungen immer so zwischendurch bekommen und manchmal, da wissen wir auch immer nicht so ganz, ja, kann man eine ganze Folge draus machen oder nicht. Und so ging uns das auch mit der Nachricht von Micha. Der hat nämlich mit seinen Schlägern Probleme und da hatten wir uns dann entschieden, nee, keine eigene Folge, aber das besprechen wir einfach mal vorab, bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht.
Genau. Der Micha hat nämlich das Problem, das hat er uns als E-Mail geschickt, dass er nach der Platzreife sich hat fitten lassen von einem Schlägerhersteller, der bei ihm im Club war. Und dann sind ihm nach und nach drei Schlägerköpfe abgeflogen. Und da hat er seinen Pro gefragt und er meinte, ja, das ist bekannt, dass das passiert. Und dann gab es ein paar Aussagen, wo ich sage, okay, diese Aussagen, ja, weiß ich nicht, ob die jetzt so richtig sind. Und er wollte halt einfach wissen, ja, was kann man tun? Was würden wir ihm raten? Was wäre ideal? Und ja, meine Erfahrung ist einfach immer, wenn ein Schlägerkopf abfliegt, dann liegt es nicht daran, dass man auf einmal viel zu schnell geworden ist, also die Schlägerkopfgeschwindigkeit sich zu schnell erhöht hat, vor allem nicht, wenn er gerade die Platzreife gemacht hat und neue Schläger hat. Es liegt vielleicht auch nicht daran, dass die falsch gefittet wurden. Meine Erfahrung zeigt zwei Dinge. Einmal, dass man vielleicht zu oft in den Boden gehauen hat, beziehungsweise, dass man irgendwo hängen geblieben ist oder so und dass dann ein kleiner Riss entstanden ist. Das würde vielleicht bei einem Schläger hinhauen, aber wenn drei Schlägerköpfe abfliegen, dann ist es, so ist meine Erfahrung wiederum, dass das Material einfach in dem Moment nicht gut genug ist und dass dann vielleicht Rost im Schaft ist falsches Produkt eingebaut wurde oder falsch geklebt wurde oder sowas, was auch immer passieren kann. Und das sind so eigentlich Gründe, die dafür sorgen, dass ein Schlägerkopf abfliegt. Wenn Micha natürlich jetzt ich weiß nicht, wann er Platzreife gemacht hat, also ich denke mal noch nicht so lange her, weil er geschrieben hat zur Geschichte, nach der Platzreife, also das ist jetzt gerade gewesen, vor ein paar Wochen, denke ich mal. Wenn jetzt aber jemand wie zum Beispiel unser Freund Robin, der European Long Drive Champion, keine Ahnung, schneller geworden ist und einen Schlägerkopf hatte, der gar nicht zu ihm passt und auch einen Schaft, der viel zu weich ist, dann kann es natürlich passieren, dass der Schaft bricht. Aber bei dem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Otto-Normalgolfer, ist es sehr, sehr ungewöhnlich, dass durch Geschwindigkeitszuwachs ein Schlägerkopf wegfliegen kann, vor allem nicht drei Stück. Da ist es eher Material.
Darf ich da eine Theorie aufstellen, was auch ein Grund sein könnte?
Gerne.
Wenn man die Schläger im Auto lässt und das Auto in der Sonne steht und es sich ganz doll aufheizt, dann kann natürlich auch der Klebstoff sich auflösen. Und das kann dann halt auch schnell mal dazu führen, dass so ein Schlägerkopf sich löst. Weil du hast ja auch von falsch geklebt gesprochen.
Genau, das kann auch passieren. Es kann zum Beispiel aber auch Flugrost der Grund sein. Hatte ich auch schon ein paar. Das passiert einfach, wenn man zum Beispiel im Regen gespielt hat und nimmt die Schläger nicht mit nach Hause und lässt sie in der Tasche stecken, dann kann es zum Beispiel passieren, und man macht sogar die Haube nach oben drüber, dass sich dann halt zu viel Feuchtigkeit in der Tasche bildet, dass die Schäfte dann anfangen zu rosten, wo auch immer. Das kann auch ein Grund sein, deswegen nach dem Regen Schläger immer rausnehmen und trocknen.
Aber wahrscheinlich, wenn es jetzt recht neue Schläger sind, dann wäre die Erklärung mit der Hitze wahrscheinlicher, oder?
Ja. Habe ich auch letztens erlebt von einem Schüler, der hatte sich einen neuen Driver gekauft und kam nach zwei Wochen wieder und der Driver war in zwei Teile. Weißt du, wie es passiert ist? Den Kofferraumdeckel zugemacht.
Ja, super.
Das war natürlich auch ein bisschen blöd, aber okay. Also das ist das, was ich dazu sagen kann, Micha, vielleicht, und Christoph natürlich auch, vielleicht haben wir dir da ein bisschen weitergeholfen.
Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was du jetzt auch meintest, so mit zu schnell schneller geworden, das ist natürlich extrem unwahrscheinlich, ne? Weil ansonsten, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und ich habe vielleicht mal so einen Leihschläger und der der Schaft, der passt jetzt nicht hundertprozentig, dann bricht der jetzt auch nicht bei jedem Leihschläger dann sofort der Schlägerkopf, ne, weil das dann irgendwie nicht hinpasst, hinhaut. Mhm. Außer man hat halt wirklich so eine extreme Schlägerkopfgeschwindigkeit. Du hast jetzt den Robin erwähnt. Ich weiß gar nicht, ist ein bisschen länger her. Das war, glaube ich, irgendwie letztes Jahr im Frühherbst. Da hatte ich dir, glaube ich, auch erzählt von dieser Runde, wo ich mit einem Eishockeyspieler, also von den Eisbären Berlin, der vorher in der NHL gespielt hatte, auf der Runde war. Und der hat dann mit einem Leihschlägersatz geschwungen und der meinte dann halt zu mir, ja, wenn er darf halt nicht voll durchschwingen. Ich glaube, er hatte eine ähnliche Schlägerkopfgeschwindigkeit wie Robin gehabt.
Okay, stimmt, also, das hattest du erzählt, ich erinnere mich, ja.
Also ich glaube ansonsten, wie du es gesagt hast, also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Weiten hat, bei dem man irgendwie bei einem Longdrive-Wettbewerb gute Chancen hätte, dann ist das wahrscheinlich eher auf Materialfehler zurückzuführen.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, Micha, dann hoffe ich, dass dir die Antwort so ein bisschen geholfen hat. Und dann kommen wir vom Micha auch schon zum Horst und zum eigentlichen Thema unserer heutigen Folge.
Genau, denn der Horst hat uns eine E-Mail geschickt und Horst ist auch einer, den ich persönlich kenne. Den habe ich kennengelernt vor 3 Wochen, 3,5 Wochen, als ich auf Golfreise am Flesensee war. Da war er nämlich dabei. Und da hatten wir auch eine sehr lustige Woche und deswegen, ja, ich kenne ihn jetzt so ein kleines bisschen, weiß so ein bisschen, wie er tickt, habe da viel mit ihm gesprochen. Und ich finde aber auch diese Folge oder diese Frage vom Horst immer, also finde ich eigentlich auch ganz spannend, die jeden betrifft. Es ist jetzt vielleicht nicht viel Neues dabei, aber es ist nochmal so ein kleines, ja, vielleicht nochmal so ein kleiner Aha-Moment mit dieser Folge, der entsteht.
Ja, weil Horst hat ein sehr interessantes Trainingssetup, muss ich sagen.
Ja, sowieso. Was er alles erzählt hat, was er da so nutzt zum Trainieren, das ist schon Wahnsinn.
Also ich lese mal aus seiner E-Mail vor. Also zu Hause hat er in seiner Garage, hat er einen Trackman installiert und er hat außerdem noch die Möglichkeit, die Abschlaghütte seines Pros zu nutzen, weil er ihm gelegentlich assistiert und dort steht ein Scope-System zur Verfügung. Vielleicht kannst du ja mal, bevor wir jetzt zur eigentlichen Frage kommen, einmal ganz kurz erklären, was ist ein Trackman, wofür ist der da und was ist ein Scope-System?
Also ein Trackman ist ein Radarsystem, ein Launch-Monitor, der hilft, verschiedene Daten des Balles zu erfassen und des Schlägers, worauf ein Spieler und auch ein Golftrainer reagieren können. Also zum Beispiel, wie weit fliegt der Ball, ja, Carry und Total, oder wie ist die Schlägerkopfgeschwindigkeit, wie ist der Eintreffwinkel, wie ist der Abflugswinkel, wie ist die Schwungbahn? Das zeigt der Trackman im Grunde alles an. Der zeigt noch viel, viel mehr an, aber man muss natürlich immer gucken, was ist für mich als Spieler wichtig, mit welchen Daten kann ich umgehen. Da muss man sich dann auch schon beschäftigen mit als Amateur, dass man auch tatsächlich weiß, ja, was mache ich hier, worauf muss ich achten, was muss ich eventuell verändern, damit der Ball das und das macht. Und das Scope-System ist ein Video und also ein Videosystem, was innerhalb von kürzester Zeit, also ich glaube unter einer Sekunde, ein Bild auf den Monitor wirft. Das heißt, da sind 2 Kameras, die einmal down the line, also von der Seite sozusagen, und einmal face on von vorne aufnehmen und halt innerhalb von, ja, ich weiß jetzt nicht genau die Sekundenzahl, also sehr, 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 sehr schnell das Bild auf den Monitor werfen und dann kann man sich halt seinen Schwung in Zeitlupe angucken, kann dann eine Ebene einzeichnen, kann verschiedene Dinge damit machen, kann sich verschiedene Punkte im Schwung angucken. Und das sind eigentlich so die 2 Trainingsgeräte.
Vielleicht noch als kleine Ergänzung. Der Trackman ist natürlich Luxusklasse von den Launch-Monitoren. Also wenn man das jetzt vergleicht mit so einem Gerät, was vielleicht so 600, 700, 800 Euro kostet, ist halt der große Unterschied, dass man da halt auch noch Daten zum Schlägerkopf selbst hat. Also wie ist der Winkel der Schlagfläche gerichtet, ne? Also ist es eher neutral, ist es offen, ist es geschlossen, Angle of Attack, also der Eintreffwinkel, den hast du erwähnt und das sind zum Beispiel alles Daten, die man halt bei so einem günstigeren Modell nicht hat. Bei den günstigeren, da hat man halt vor allem immer den Ballflug und gegebenenfalls auch noch dann Aufnahmen vom Schwung, wie beim Scope-System, aber das ist dann halt schon so ein High-Class-Gerät und da sind ja fast die Trainingsmöglichkeiten unendlich. Also wenn man da jetzt so ein Trackman und ein Scope-System zu stehen hat, da kann man natürlich Bälle schlagen wie so ein Bekloppter, sage ich mal. Ja. Das ist dann auch schon fast die Frage vom Horst, weil der fragt nämlich, wie kann man denn das Training gestalten, wenn man Zugriff auf diese Art von Technik hat? Und was ich jetzt wirklich erstaunlich fand, er hat geschrieben, sein Rekord waren 1100 Bälle in 2 Tagen.
Ja, das hat er mir auch erzählt. Und da habe ich gedacht, wow, 1100 Bälle in 2 Tagen. Da habe ich gesagt, ich glaube, so viele Bälle schlage ich auf der Dreiwingern schon nicht mal in einem Jahr. Also das ist schon Wahnsinn, aber ich habe Horst, wie gesagt, kennengelernt und Horst ist so ein positiv Verrückter, was Golf betrifft. Der saugt alles auf und will alles lernen. Deswegen hat er auch den Trackman, deswegen hat er Zugriff auf Scope. Der macht jetzt einen C-Trainerschein, ist sehr involviert in seinem Golfclub. Aber es geht jetzt ja nicht nur um Horst, sondern es geht ja darum, was ist ideal für einen Spieler, beziehungsweise wie sollte man vielleicht auch da nochmal so 1, 2 Punkte mit reinbringen, sein Training, sein eigenes Training strukturieren. Und ich zum Beispiel, um jetzt nochmal eben auf den Launch-Monitor, den Trackman und das Scope-System zu sprechen zu kommen, benutze zu 90% nur den Trackman, weil ich in der Vergangenheit, also ich habe kein Scope-System mehr, ich arbeite auch mit Video, ja, das ist klar, aber ich zeige nicht mehr alle Videos den Schülern. Das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig. Ich zeige immer mal natürlich am Anfang der Stunde und zum Ende der Stunde den Schwung. Aber was ich da immer versuche, ist, dem Spieler nicht zu viel zu zeigen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Leute einfach sich viel zu viele Gedanken über Dinge machen, die nichts mit ihrem Golfschwung zu tun haben. Also, dass sie viel zu viel selbst reininterpretieren und dann nicht mehr über die wichtigen Dinge nachdenken. Deswegen erkläre ich auch nicht alle Zahlen, die der Trackman ausspuckt, sondern ich erkläre, das lasse ich mir auch extra bewusst Zeit, um zu überlegen, was ist der richtige Weg für den jeweiligen Schüler. Da gucke ich immer, welche Werte sind für den jeweiligen Schüler interessant. Also zum Beispiel ganz oft ist es so, dass der Schlägerweg beim Driver meinetwegen zu sehr von außen nach innen verläuft. Dann erkläre ich dem Schüler, dass damit auch der Eintreffwinkel zusammenhängt und der also durch den Schlägerweg auch der Eintreffwinkel damit zusammenhängt, dass dadurch auch die Ballkontakte nicht mehr ganz so ideal sind. Ich zeige ihm ein Video, erkläre ihm das im Zusammenhang und dann mache ich das Video wieder aus und lasse ihm Bälle schlagen mit den Ideen, die ich ihm mitgebe. Ja, mit Führen, mit Gefühl, in den Körper reinbringen, mit all solchen Dingen. Das finde ich persönlich viel, viel wichtiger und es, also mir persönlich zeigt es, dass der Schüler viel mehr fühlt, versucht über Bilder, über Reden, über diese Dinge einfach sich selbst eine Struktur aufzubauen, selbst ein Bild zu bekommen, wie er den Schläger schwingen muss. Und zum Ende zeige ich ihm dann halt wieder ein Video, ja, vorher, nachher sozusagen. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass es wesentlich, in meinen Augen wesentlich effektiver ist, weil ich, wie gesagt, die Erfahrung gemacht habe, zu viel Video führt auch oft dazu, dass der Spieler zu viel reininterpretiert, wie zum Beispiel, oh, guck mal, ich stehe viel zu krumm am Ball oder guck mal, mein Pullover passt nicht zu meiner Hose oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und dann macht er sich darüber halt viele Gedanken und gar nicht mehr über das Wichtige. Deswegen, zu viel Video ist nicht unbedingt immer ideal. Zu viel Trackman-Daten, sich reinzuprügeln, ist auch nicht unbedingt immer ideal. Es ist halt wichtig zu wissen, was brauche ich, um mein Spiel zu verbessern.
Jetzt kommen da ja so einige Faktoren ins Spiel, die, glaube ich, eine ganze Menge an Missinterpretationen zulassen. Und damit wir dem Horst hier auch nicht Unrecht tun, möchte ich auch erwähnen, dass er auch dazu geschrieben hat, dass er mit einem Ziel trainiert hat, als er diese 1100 Bälle geschlagen hat in 2 Tagen. Und das finde ich schon mal ziemlich gut,
ja,
weil ganz oben steht ja eigentlich immer erst das Trainingsziel und dann ist die Frage, wie erreiche ich denn dieses Ziel? Und sein Ziel war zum Beispiel, 5 Grad mehr von innen an den Ball zu kommen. Und das ist natürlich optimal. Mit einem Trackman kann man das ja genau messen, ob man das halt schafft. Und wenn man halt weiß, das ist mein Ziel und das ist das, was ich tun muss, um mein Ziel zu erreichen, dann hat man eigentlich, finde ich, ziemlich gute Voraussetzungen für ein gutes Training geschaffen.
Also ein Ziel bei einem Training zu haben, ist ganz, 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 ganz wichtig. Und das finde ich sehr gut, dass Horst ein Ziel hat. Die meisten Leute, die ich so bei mir sehe, also nicht bei mir jetzt, sondern auf der Driving Range an sich sehe, die haben halt nur das eine Ziel, schnell mal ein paar Bälle ballern und dann ab auf die Runde. Da ist gar nicht das Ziel, irgendwie ja 5 Grad mehr von innen zu kommen oder einen Rhythmus zu kriegen oder 10 Bälle in einen Korridor zu schlagen oder sonstiges. Und das ist einfach, finde ich persönlich, schade, weil das andere, was sie Training nennen, Bälle schlagen, ergibt eigentlich gar keinen Sinn und bringt einen auch nicht weiter.
Ich fand auch noch, um es mit deinen Worten zu sagen, spannend, dass der Horst dann auch noch geschrieben hat, dass er manchmal nur 20 bis 30 Bälle an anderen Tagen schlägt, ist dann halt auch eher zufrieden und schließt die Garage dann auch wieder zu. Aber er hat dann halt das Gefühl, dass in beiden Fällen die Dosis nicht optimal ist. Ja? Also 20 Bälle versus 1100, wo ist denn da das gute Maß?
Also 1100 finde ich, wie gesagt, schon ziemlich krass. Ich weiß gar nicht, wie ihm da die Hände wehgetan haben und die Arme und so weiter. 1100 Bälle in zwei Tagen, das sind 550 Bälle. Puh, Halleluja. Krass. Naja, gut. Das richtige Maß, ja, das muss jeder für sich natürlich selbst herausfinden. Also es gibt Spieler, die brauchen halt ein bisschen mehr Zeit auf der Driving Range. Es gibt Spieler, die brauchen nicht so viel Zeit, um ein Gefühl zu bekommen, um etwas umzusetzen. Also dann ist es natürlich auch immer so ein bisschen zeitabhängig, dann ist es auch altersabhängig, muss man natürlich sagen. Also jemand, der 80 ist, der schlägt nicht mehr, keine Ahnung, 100 Bälle am Tag, sondern der macht, vermute ich mal, eher weniger, dafür ein bisschen strukturierter, dafür mehr kurzes Spiel. Was ist die richtige Dosis? Also die richtige Dosis ist sowieso erstmal vernünftig zu trainieren. Das heißt also nicht einfach die Bälle auszukippen in so einen Trog, der halt neben der Matte ist, und dann einen Ball nach dem anderen zu schlagen, sondern ideal finde ich es natürlich immer, wenn die Bälle im Korb bleiben, wenn man sich nur einen Ball rausnimmt, wenn man seine Routine jedes Mal macht, das ist zum Beispiel auch, kann auch ein Ziel sein, Routine trainieren, ja, auch ganz wichtig. Und das andere Ziel auf der Driving Range ist halt, auch ein Gefühl für die Bewegung zu bekommen. Und da finde ich es persönlich sehr wichtig, dass man viele Probeschwünge macht, auch übertriebene Probeschwünge, auf seinen Körper hört, auf sein Feedback, also sich ein eigenes Feedback holt über diese Probeschwünge, um ja das Gefühl dann auch am Ball zu bekommen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mehr von innen kommen will, so wie Horst geschrieben hat, 5 Grad mehr von innen möchte er kommen, dann muss ich halt eine Übung machen, wie zum Beispiel diese Pumpübung, die ich immer empfehle, dass ich halt einmal hochschwinge, dann hinten hinterm Körper absenke, nochmal hoch, zweite Mal absenken und beim dritten Mal dann halt ja gegen den Ball schlage mit dem Gefühl, dass der Schlägerkopf immer mehr von hinter den Händen an den Ball kommt. Und das muss nicht schnell sein. Da muss ich auch nicht viele Bälle für schlagen, sondern ich muss halt meinem Körper antrainieren, wie er sich zu bewegen hat, welche Muskeln sich zu bewegen haben, welche Körperteile sich zu bewegen haben. Und da ist nicht unbedingt immer sinnvoll, 1100 Bälle dann zu schlagen, sondern vielleicht nur zu sagen, okay, ich nehme jetzt 1,5 Stunden Zeit, ich trainiere nur diesen einen Technikbereich, ich nehme mir 2 Körbe, in einem Korb sind meinetwegen 50 Bälle, also ich sage mal 100 Bälle in 1,5 Stunden, das ist dann schon ganz gut, das ist schon relativ viel, das ist mehr als ein Ball pro Minute und ja, das ist eigentlich so, wo ich eher drauf achten würde.
Ich würde ganz gerne nochmal zum Trainingsziel zurückkommen.
Gerne.
Du hattest ja in deiner Erläuterung, wie du dein Training zum Beispiel aufbaust in einer Golfstunde, erklärt, dass du die Techniken, also die technische Ausstattung, die der Horst nutzt, also Scope-System beziehungsweise halt eine Videoaufnahme oder halt ein Trackman, dass du das als Hilfsgerüst nutzt, um zum Beispiel einen Vorher-Nachher-Vergleich zu machen oder um, wenn du etwas erklärst, das dann halt anhand der Werte zu machen oder das dann halt nochmal visuell zu unterstützen. Und du hast ja auch gesagt, dass du das halt nicht durchgängig machst, weil du natürlich ein gewisses Trainingsziel hast. Du willst ja deinen Schülerinnen und Schülern ein Gefühl für ihren Schwung geben. Also zu wissen, ich glaube auch gerade dieser Punkt Selbstwahrnehmung ist ja auch nochmal sehr unterschiedlich zu dem, was tatsächlich abläuft. Ne? Deswegen ist ja auch Video immer so wertvoll, dass man halt sagen kann, ja, guck mal, du richtest dich hier immer auf, du machst Folgendes, probier mal dieses. Ne? Das wäre ja, dass man halt entweder mit Bildern des eigenen Schwungs arbeitet. Ich vermute mal, du machst auch Sachen vor, dass du zeigst, guck mal, du machst das, so sollte das eigentlich sein, machst das halt vor, damit man halt das sehen kann, damit sich ein Verständnis aufbaut. Und wenn man natürlich dann noch eine Videoaufnahme hat oder dann halt sagt, guck mal, hier ist vorher und hier ist nachher, dann wird natürlich das Verständnis nachhaltiger, das aufgebaut wird. Nur ist es ja so, dass diese Anzahl der Bälle, die du dann halt mit deinen Schülern schlägst und die technischen Hilfsmittel, die du einsetzt, die wählst du ja im Sinne des Trainingsziels. Ja, ich möchte, dass mein Schüler seine Probleme oder sein Problem, das er hat, so versteht, dass er es nachhaltig lösen kann. Oder? Das ist doch das Optimum, was du erreichen. Genau. Also du sagst ja nicht, ja, ich versuche den mal abhängig von mir zu machen, erzähl dem irgendeinen Blödsinn, damit er die nächste Stunde wieder bei mir bucht. Also könnte ja auch sein, dass das gegebenenfalls manchmal ein Motiv, das Motiv eines Golflehrers sein könnte.
Ja, kann sein, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt aber auch nicht, dass ich sage, nach 3 Stunden, ne? Also.
Nein, ich weiß. Aber es gibt ja durchaus auch Golflehrer, die vielleicht nicht so gut sind wie andere Lehrer. Das kann man, glaube ich, einfach mal so festhalten. Und dann kann es auch sein, dass die das aus Versehen nicht richtig erklären, ja, was man da machen sollte. Und dementsprechend weiß ich das ja von dir, dass das halt dein Ziel ist, dass du möchtest, dass wenn man zu dir kommt, dass man halt auch versteht, was das Problem ist, damit man es dann halt auch in den Trainingseinheiten ohne dich dann halt auch üben und lösen kann, das Ganze. So funktioniert ja auch dein Online-Coaching.
Richtig.
Also oder deine Schwunganalyse.
Richtig.
Ich habe ein Problem, weiß nicht, woran es liegt, schick dir ein Video und du erklärst dann im Video, woran es liegt und gibst auch noch eine Übung mit der ich genau das üben kann, womit ich sonst Probleme bekommen würde.
Ja. Ja.
So, und deswegen finde ich, dass man beim Training ganz stark unterscheiden muss, habe ich denn einen Trainer an meiner Seite oder halt eben nicht. Und ich habe halt das Gefühl, dass der Horst auch so ein bisschen Autodidakt ist, ne? Weil er ja, ich weiß nicht, du kennst ihn persönlich, aber wie war dein Eindruck? Also wenn ich mir vorstelle, irgendwie über 1000 Bälle zu schlagen dann und auch noch irgendwie einen C-Trainerschein mache, dann habe ich ja wahrscheinlich selber schon ungefähr eine Ahnung, was ich tun müsste. Und sein Ziel ist ja auch sehr konkret mit den 5 Grad mehr von innen.
Ja. Also er hat einen Plan, er weiß, wo er hin will, er weiß, wie. Und er hat jetzt auch nicht, als wir jetzt zusammen am Flesensee waren, so viele Bälle geschlagen. Das war jetzt vielleicht auch mal so 2 Tage, wo er so richtig Zeit hatte und Bock hatte und einfach gesagt hat, komm, ich will das jetzt in den Körper reinkriegen. Aber ich glaube, dass er weiß, wie er da hinkommt. Und jetzt hat er auch einen Kollegen, mit dem ich auch damals am Flesensee war, wo ich auch glaube und weiß, dass er ihm auch hilft, den richtigen Weg einzuschlagen. Ja, dass er da eigentlich, glaube ich, schon einen sehr, sehr guten Plan hat und jetzt natürlich auch die Möglichkeiten, halt diese 2 Systeme zu benutzen, was sein persönliches Training nochmal immens erleichtert. Aber nochmal, das habe ich ihm auch gesagt, zu viele Informationen sind häufig nicht unbedingt zielführend, sondern können halt auch zu Verwirrungen im Kopf führen, können dazu führen, dass der Körper zumacht, dass da auch nichts mehr funktioniert.
Paralyse durch Analyse, ne? Das ist so das Stichwort. Also, dass wenn man zu viel analysiert und sich zu viele Gedanken macht, dass dann halt am Ende irgendwie gar nichts mehr geht.
Richtig.
Aber nochmal ganz kurz zum Trainingsziel vom Horst. Weißt du, warum er 5 Grad mehr von innen an den Ball kommen will? Weil das würde mich zum Beispiel total interessieren.
Ja, weil er von außen kam.
Okay.
Eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Er kam von außen, hat den Ball gesliced,
ja,
vor allem im Driver, und er möchte halt weniger Slice haben, wenn es ein Fade wird, ist auch gut. Er möchte aber mehr ein Draw spielen, vor allem im Drive vom Tee. Das ist sein Ziel.
Okay, also das Problem kenne ich ja gut.
Ja,
das kenne ich viele. Ich habe da ja auch mal so eine kleine Trainingsdokumentation gemacht. Die verlinke ich auch gerne nochmal mit den ganzen Fehlern, die ich dann auf dem Weg dorthin eingebaut habe, weil je nachdem, ja, wie viel Talent man für Bewegung hat, schafft man es dann entweder genau das 1:1 umzusetzen, was der Golflehrer einem gesagt hat, oder man ist so kreativ und so wie ich. Und ich bin halt so kreativ, dass ich mir dann immer neue Bewegungsmuster einfallen lasse, um ja nicht die richtige Bewegung zu machen, die einfache, sondern irgendwie was einzubauen und was dann aber nicht unbedingt zur Konstanz beiträgt. Und meine Erfahrung ist, wenn man jetzt halt wissen will, wie viele Bälle muss man denn schlagen, dass es bei mir eher so ist, wie regelmäßig trainiere ich mit diesem Fokus. Und ich glaube, dass fast die Anzahl der Bälle fast nicht so eine große Rolle spielt, sondern eher, dass ich halt wirklich jede Woche mit dem Trainingsziel und dass ich da am Ball bleibe, diszipliniert und dann aber halt auch immer wieder weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Also dieses Thema, Markus, check doch mal bitte noch mal meinen Schwung. Ja, passt das? Bin ich auf dem richtigen Weg? Weil bei mir war es ja dann auch so, ne, dass du dann halt gesagt, ja, du musst jenes und folgendes machen. Und dann habe ich auf einmal angefangen, mit den Unterarmen zu rotieren und so, ne? Also, und dann war der nächste Fehler drin. Und je mehr Schwünge ich mache mit dem neuen Fehler, den ich einbaue, desto mehr übe ich ja neue Fehler.
Ja, deswegen brauchst du ja einen Plan. Deswegen ist es ja,
und aber auch eine Korrektur und halt einfach jemanden, der sagt, okay, das sah jetzt gut aus, genauso weitermachen. Und ne, und das ist aber total individuell, wie viel Korrektur oder Überprüfung brauche ich denn am Ende? Und ich brauche recht viel, habe ich so den Eindruck, weil auf der anderen Seite, wenn ich einfach nur diese Bestätigung bekomme, da bist du jetzt auf einem guten Weg, genauso weitermachen, das gibt natürlich ja auch so ein gewisses Selbstbewusstsein, ne? Und dass man weiß, ah, das war jetzt richtig, das war jetzt gut. Weil wenn man halt auch die Erfahrung gemacht hat, vielleicht dann auch immer irgendeinen Käse mit einzubauen in die Bewegung, dann ist das, glaube ich, auch für die, dass man da einfach mit mehr Selbstvertrauen schwingt, auch, glaube ich, ganz wichtig.
Da ist wieder ein ganz interessanter Punkt, den habe ich gerade heute wieder erlebt oder erfahren. Also ich hatte heute noch frei und habe heute Morgen von einem Schüler von mir, der spielt ein Handicap von, ich glaube, inzwischen ist es 4, habe ich eine WhatsApp gekriegt, dass er seit irgendwie 2 Wochen keinen Ball mehr trifft. So, jetzt muss man überlegen, Handicap 4-Spieler, der sagt, ich treffe keinen Ball mehr. Ja, das ist jetzt, weiß ich auch nicht, also immer so eine Aussage natürlich. Ne? Und ich habe vor ein paar Wochen hatten wir unsere letzte Stunde, danach lief alles sehr, sehr gut. Und dann habe ich ihn gefragt, woran er denn oder was er denn glaubt, was der Grund ist. Und dann sagt er, ja, ob es das Selbstvertrauen ist oder die Technik. Und dann sagt er, ja, vor einer Woche ungefähr, heute ist Dienstag, also vorletztes Wochenende, hat er einen Schlag gemacht, der ihm nicht so gefallen hat. Und daran, ja, ist kein Scherz. Also ich habe die Sprachnachricht hier. Dann sagt er, ja, und das Mentale hat mich dann so gepackt. Okay, ich war dann so mental in diesem negativen Strudel. Und da komme ich im Moment nicht raus. Und jetzt haben wir für nächste Woche wieder eine Stunde ausgemacht. Da hatte ich noch ein bisschen Zeit. Und da gucken wir dann jetzt halt nochmal drüber. Aber meine Aufgabe für ihn bis nächste Woche war jetzt auch mal eine Analyse zu machen, um zu sehen, wo liegt denn tatsächlich der Fehler, bei welchem Schlag liegt der Fehler und ja, wo liegt wirklich das Problem? Ist es die Technik oder ist es einfach nur sein Anspruch, dass er sagt, der Ball muss immer so fliegen, wie er halt vor oder wie er die letzten 4 Wochen geflogen ist, sage ich mal. Das ist natürlich auch etwas, was wiederum mit einem Ziel zu tun haben könnte, mit dem Mentalen zu tun haben könnte. Und da ist es nicht unbedingt hilfreich, jetzt zu sagen, jetzt stelle ich mich jeden Tag auf die Driving Range und trainiere mir das Negative ein, sondern da gibt es 2 Möglichkeiten. Ja, entweder den Pro vor Ort so schnell wie möglich aufzusuchen oder, jetzt mache ich wieder ein bisschen Werbung, einfach das Online-Coaching beziehungsweise die Schwunganalyse zu buchen, wo es dann 5 Analysen gibt, wo ich immer dann ja praktisch innerhalb von 1, maximal 2 Tagen dann antworte und ja, dann kann man schnell das Problem beheben.
Jetzt haben wir die schon 3-mal
erwähnt. Ja, ich weiß, ich weiß.
Jetzt auch in der Podcast-Beschreibung. Ja, nein, ist doch gut, dass du es sagst. Das ist, also ich meine, das ist ja total hilfreich.
Aber das sind halt so diese Punkte, die halt ganz wichtig sind, dass man sich halt keinen, wie du gesagt hast, Käse dann eintrainiert, selbst eintrainiert. Und das machen ja viele. Ja, dann ist das vielleicht kein Riesenproblem. Dann ist vielleicht nur, weil er den Ball slice, der Griff zu schwach. Ja, die linke Hand ist vielleicht nicht zu weit nach rechts gedreht, sondern ist einfach zu weit nach links gedreht. Vielleicht hat sich da was geändert. Das merkt er aber selbst nicht, weil er halt mental so gefangen ist und so frustriert ist.
Genau.
Und dann da nicht rauskommt. Also deswegen, auch Horst, weiß ich, der nimmt Training. Ja, der, wie gesagt, weiß mit am Flesensee, da haben wir einiges gemacht. Er hat seinen Trainer da vor Ort, den ich auch sehr schätze, den Trainer. Also das sind so Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, um auch weiterzukommen, um sein Ziel zu verfolgen.
Kannst du dich noch daran erinnern, als ich dir das Video geschickt hatte, wo ich dann auch keine Bälle mehr getroffen habe und du meintest, ja Chris, du hebst die Arme nicht.
Ja, ja, dieses flache Wegschwingen, ja, 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 genau, nur Sockets, ja.
Ich war so froh, dass du mir das gesagt hast, weil ich dachte, ja, alles klar, da muss ich ja nur die Arme heben und beim nächsten Mal war wieder alles gut.
Ja.
Aber wenn man halt dann dieses Feedback nicht hat und man an sich selbst zweifelt, ja, da muss jetzt irgendwas anderes, wieder der alte Fehler. Ich wäre völlig auf dem Holzweg gewesen, ja, mit meiner Eigenanalyse.
Ja, du hättest irgendwas reininterpretiert. Genau.
Ganz genau. Ja. Und deswegen war ich so froh, dass du mir diese Sicherheit einfach wiedergeben konntest. Ja, das liegt halt daran und achte darauf und dann ist auch gut.
Ja.
Ja, dass man es jetzt auch nicht überbewerten muss, dass man jetzt denkt so, oh mein Gott, jetzt ist irgendwie, ich habe alles verlernt, ne, was ich irgendwie mal konnte. Und dann wird es ja auch richtig wild, wenn man dann nämlich anfängt, dagegen anzukämpfen. Ja, und dann irgendeinen Quatsch macht. Man weiß ja gar nicht, wogegen. Ja, und dann, ne, du versuchst, was zu ändern, du weißt aber gar nicht, was du eigentlich machen müsstest. Und dann dreht sich dieser Teufelskreis. Und deswegen finde ich es, glaube ich, echt so wichtig beim Trainingsziel. Du hast ja vorhin von der Routine gesprochen, haben wir sogar auch eigene Folgen zugemacht, wie man das halt gut üben kann. Verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung, sollte man sich zumindest im Klaren sein, wenn man halt sagt, ich möchte jetzt ganz bewusst an meiner Technik arbeiten, dass das unter Umständen ein echt langer Weg ist. Und selbst wenn man halt super viel Erfahrung hat und sagt, ich möchte jetzt mal meine Technik verbessern oder ändern, dass das halt unter Umständen vielleicht gar nicht so unbedingt das beste Ziel ist. Ja, also ich meine, wenn man sich an Martin Keimer erinnert, der irgendwann gesagt hat, ja, ich möchte jetzt von meinem Fade auf ein Draw umstellen. Ja, da gibt es, glaube ich, einige Beispiele, ja, wo man dann halt gesehen hat, ja, okay, die sind dann einfach mal abgeschrieben für ein paar Jahre.
Ja, gut. Das ist natürlich auch wieder ein ganz anderes Niveau bei den Jungs, ne? Ist halt so.
Ja, aber zeigt ja die Schwierigkeit, denken. Ja, ich meine, wenn du da so einen Weltklasse-Golfer hast, naja, Technik umstellen wird ja jetzt nicht so schwierig sein. Nee. Und dann kommt man wieder zur Frage, na, wie viele Bälle muss ich denn schlagen, damit das sich verinnerlicht? Ja, und das sind dann echt viele. Und wahrscheinlich aber nicht viele an einem Tag, sondern viele oder regelmäßig einige über einen längeren Zeitraum.
Regelmäßiges Training ist, glaube ich, eher das Stichwort.
Genau.
Ja, also so dieses, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe nächste Woche ein Turnier, wo ich hinfahre, oder in 14 Tagen ist es, da fahre ich hin, da bin ich eingeladen, da habe ich Bock drauf und da möchte ich eigentlich ganz gut spielen. So, und da habe ich jetzt angefangen, vor 14 Tagen kam die Einladung, habe ich jetzt angefangen, mal so ein bisschen zu trainieren und habe was gefunden, wo ich weiß, dass mir das hilft, definitiv hilft. Jetzt habe ich aber Freitag war letzter Tag, heute ist Dienstag. Also morgen werde ich wieder am Mittwoch wieder ein paar Bälle hauen. Das heißt, ich habe 4 Tage keinen Golfschläger in der Hand gehabt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich morgen erstmal dastehe und erstmal eine ganze Zeit brauche, um dieses Gefühl mir wiederzuholen. Obwohl ich auch schon seit 34 Jahren Golf spiele. Ja, dieses Gefühl muss ich erstmal wieder in meinen Körper reinkriegen. Das dauert nicht mehr so lange, aber es dauert halt ein paar Minuten, bis es da ist, bis ich wieder dieses Gefühl von letzter Woche habe. Und wenn ich jetzt jemand bin, der noch nicht so lange Golf spielt, der vielleicht nicht die Möglichkeiten hat, so wie ich jetzt jeden Tag ein paar Bälle zu schlagen, sondern nur einmal die Woche, dann ist natürlich immer eine Trainingsstruktur, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ganz, ganz wichtig. Dann ist es auch wichtig, Bälle zu schlagen, aber immer mit einem Ziel. Und dieses Ziel auch wirklich weiterhin vor Augen zu haben und vielleicht auch einfach mal zu sagen, ich trainiere für mich alleine. Ja, ich gehe jetzt nicht dahin, wo die meisten Menschen sind und will jetzt quatschen, sondern mein Ziel ist es, vernünftig zu trainieren, eine Bewegung reinzukriegen. Da können 100 Bälle reichen, da können 200 Bälle reichen. Das kommt immer, wie gesagt, auch auf den Spieler drauf an und auf das Zeitmanagement und auf die Zeit, die man hat. Wenn ich jeden Tag auf dem Platz kann, gibt es ja auch einige bestimmt von unseren Hörern, dann ja, reichen vielleicht nur 50 Bälle pro Tag. Ein Korb, ein voller Korb, Bälle schlagen und mit einem Ziel, Gefühl reinkriegen, Struktur reinbringen, ja, vielleicht den Ballkontakt verbessern, was auch immer. Vielleicht haben einige auch einen Launch-Monitor. Das ist auch ganz wichtig, damit zu trainieren, um halt viele Dinge selbstständig zu verbessern. Aber es bleibt immer noch am Ende definitiv auch der Weg zum Pro. Der ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja, und natürlich am gleichen Ziel festzuhalten.
Ja.
Also nicht jede Trainingseinheit das Ziel zu wechseln, ja, dass man halt sagt, so, heute übe ich mal das Setup und morgen versuche ich mal Leg aufzubauen und dann in der nächsten Trainingseinheit versuche ich dann mal irgendwie parametrisches Schlagen, ja, weil das irgendwie toll ist. So, also das bringt halt gar nichts. Also wirklich am Ziel festhalten und da fällt mir zum Beispiel auch dein Trainingsplan gegen den Slice ein, den wir vor ein paar Wochen online gestellt haben in der Akademie. Das baut ja auch alles aufeinander auf. Ja, da habe ich halt immer ein übergeordnetes Ziel, nämlich den Slice loszuwerden, im Grunde so wie der Horst. Und dann die Trainingseinheiten, die du dann gebaut hast, die sind ja dann halt auch immer, die setzen ja wirklich darauf, die Sachen einzuschleifen, ne? Und nicht zu viel zu verändern in einer Trainingseinheit, sondern halt wirklich aufeinander aufzubauen, um letztendlich dann auch diese, wir hatten ja auch schon mal über Ankerpunkte gesprochen, ja, aber einfach etwas zu haben, was einem Sicherheit gibt im Schwung, dass man sagt, okay, Griff, Haken dran, so jetzt, ne, was ist das Schwungmuster oder das Bewegungsbild, was mir hilft? Und das ist, glaube ich, eigentlich fast der Schlüssel für einen konstanten Golfschwung, ja, dass man einfach etwas hat, wo man sagt, das ist ein Gedanke, der mir hilft. Und wahrscheinlich hattest du ja auch so ein Bild jetzt im Kopf, wenn du jetzt an dein Turnier denkst, oder?
Ja, klar. Ja, ich wollte einfach, muss ich jetzt zugeben, weniger slicen mit dem Driver. Weil ich in letzter Zeit...
Ja, was ist da das Bild, was dir da hilft? Also
mein Bild, was mir hilft, ist einfach, was habe ich jetzt, jetzt muss ich echt mal eben drüber nachdenken, was ich letzte Woche trainiert habe. Mein Bild ist einfach, in dem Probeschwung wesentlich langsamer zu machen und das Gefühl zu entwickeln, dass ich auf der Hälfte des Abschwungs schon anfange, mit meinen Armen durch den Ball zu releasen. Und was mir dabei wiederum hilft, ist jedes Mal eine Routine zu machen, wo ich ungefähr 10 cm rechts vom Ball ansetze, aushole und dann langsam erstmal bis zu diesem Punkt zurückschwinge, um zu sehen, wie meine Schlagfläche ist. Und wenn sie da übertrieben geschlossen ist, ist das für mich das richtige Gefühl.
Und okay, mein Bild. Das heißt, du hast sogar noch so einen Kontrollpunkt für das Gefühl mit drin.
Ja, genau. Ja. Und dann hole ich aus und schlag zu. Aber auf der Range. Und
darüber kommst du halt langsam auch wieder die Sicherheit.
Genau.
Okay.
Und da habe ich dann auch letzte Woche mal, hatte ich immer mal so eine Stunde frei, dann habe ich halt in der Stunde einfach mal so 80 Drives geschlagen. Einfach mal auch wirklich immer schnell hintereinander mit wenig Pause zwischendurch, um dieses Gefühl nicht zu verlieren. Dann nach 20 Bällen mal 2 Minuten Pause gemacht, dann wieder 20 Bälle. Immer, ne? So, dass ich immer wieder das Gleiche mache, dass ich auch nach der Pause noch weiß, was ich vorher gemacht habe. Ja, weil das ist ja auch ganz oft so, dass man eine Pause macht und dann hat man es schon vergessen, weil man sich wieder mit anderen Dingen beschäftigt hat. Und das ist auch für mich persönlich ganz, ganz wichtig, dass ich halt dieses übertriebene Gefühl in den Probeschwung hineinkriege, dass die Schlagfläche ja gefühlt 10 cm vor dem Ball schon geschlossen ist.
Ich glaube, da kann man einiges rausziehen, auch wenn wir die Frage nicht beantworten, wie viele Bälle man jetzt im Endeffekt schlagen sollte in einer Trainingseinheit. Haben wir, glaube ich, gelernt, dass A, das Ziel ganz, ganz wichtig ist. B, was ist eigentlich die Trainingssituation? Also habe ich jetzt einen Golftrainer neben mir? Habe ich technisches Equipment wie ein Trackman oder Videoanalyse dabei? Und das beeinflusst natürlich dann halt schon mal die Vorgehensweise und die Zielstellung. Aber was halt viel, viel wichtiger ist, ist, glaube ich, wirklich die Information, wenn man an seiner Golfschwungtechnik arbeitet, dann ist das wahrscheinlich eher ein längerer Weg, wenn man jetzt nicht irgendwie als Kind angefangen hat, Golf zu spielen. Und selbst dann, ja, haben wir ja die Beispiele von den Weltklasse-Spielern, wenn die dann anfangen, ihre Technik umzustellen, dass die da halt dann auch nicht von heute auf morgen das dann halt können. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen halten, ja, dass man halt auch wirklich sich überlegt, ja, will ich jetzt irgendwie den Idealschwung oder reicht es nicht, dass ich halbwegs konstant an den Ball komme und irgendwie einen Korridor treffen kann, dass ich weiß, was sind die Aspekte, auf die ich achten muss, damit der Ball halbwegs gerade fliegt, ne? Und dementsprechend gestaltet sich, glaube ich, auch das Training dann halt anders, ja, weil wenn man halt sagt, es geht eher um die Konstanz, dann ist wahrscheinlich alles, was wir bisher in den Podcast-Folgen über Routine und so gesagt haben, dass man das halt anwenden sollte. Und wenn es dann halt wirklich ist, ich will jetzt wirklich meine Golfschwungtechnik, ich sage jetzt nicht auf den Kopf stellen, ja, aber ich will die halt wirklich verändern.
Ja.
Dann ist das halt wirklich ein langwieriger Prozess und dann am besten halt ja mit jemandem, der einem dabei hilft, der sich damit auskennt und einfach halt das Feedback geben kann.
Ja. Also, wenn man die Technik komplett oder seinen Schwung komplett umstellen möchte, ja, klar, kein Problem. Aber es muss einem.
Kein Problem.
Ja. Lügen. Ja, warte, ich war ja noch nicht fertig mit meinem Satz.
Nee, ich weiß, Entschuldigung. Mach mal weiter.
Ist ja wie zu Hause. Also, dann ist es kein Problem. Es dauert halt nur so enorm lang. Also, ich würde immer sagen, mindestens ein Jahr mit viel, viel Training. Aber es ist auch, wie gesagt, schwer zu sagen, weil es kommt auf die Person drauf an.
Und viel Training halt mindestens einmal die Woche, ne?
Mindestens. Plus Trainerstunden. Plus Spielen auf dem Platz. und so weiter und so weiter. Also Schwung umstellen ist nicht unbedingt immer hilfreich. Es ist sehr hilfreich, an kleinen Dingen zu arbeiten. 5 Grad mehr von innen zu kommen, wie Horst das gesagt hat, ist definitiv keine Schwungumstellung. Es ist machbar in kleinen Schritten mit kleinen Dingen, mit wenigen Dingen. Und wenn Horst jetzt seine 1100 Bälle braucht, dann braucht er die. Wenn jetzt ein anderer irgendwie nur 100 Bälle braucht, dann braucht er die. Also da ist jeder, wie gesagt, auch unterschiedlich. Deswegen die Frage zu beantworten, wie viele Bälle muss man pro Einheit schlagen? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen.
Ja, du hast es ja beantwortet. Also Wenn man halt an der Technik arbeitet, unglaublich viele. Wenn man versucht, einfach den Ball zu treffen mit seiner, ich sag jetzt mal, natürlichen Schwungbewegung. Ja, auch wenn das so ein bisschen abgedroschen klingt, aber ich denke mal, jeder Spieler sollte in der Lage sein, einen Ball zu treffen, ohne jetzt einen Schwung umstellen zu müssen, sondern halt einfach, um gewisse Fehler abzustellen, die er halt in seinem Bewegungsablauf macht. Und das ist teilweise gar nicht so schwierig, wenn man halt weiß, was man tun muss. Ne? Dafür sind ja dann halt auch die Golflehrer da. Genau. Und da ist dann wahrscheinlich eher der Aspekt der Routine relevanter. Ja, dass man halt einfach so ein paar Punkte hat, auf die man aufbauen kann, weil das ist ja dann halt meistens ein Vermeiden von ein, maximal 2 Fehlern, ne, die dann irgendwie im Schwung drin liegen. Und das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie einen 250-Meter-Drive als Draw immer aufs Fairway schlägt, sondern ne, dass man dann halt vielleicht irgendwie 160 Meter halbwegs gerade spielt und egal, wie der Ball jetzt fliegt.
Ja.
Und ich glaube, zwischen diesen Ansprüchen muss man halt erstmal unterscheiden, was will ich denn eigentlich? Will ich mich sicher über einen Golfplatz bewegen oder will ich jetzt irgendwie meinen Schwung shapen? Und letzteres braucht auf jeden Fall mehr Bälle im Training als das andere Trainingsziel, dass man es schafft, gewisse Fehlermuster abzustellen, um einfach halbwegs konstanten Ball nach vorne zu schlagen.
Genau. Schönes Schlusswort.
Na, wenn das Schlusswort war, dann können wir ja uns wagen, mal auf Folge 179 zu blicken.
Genau, Folge 179. Oh, wir nähern uns der 200. Wahnsinn. Überschwingen im Rücksprung. Was bedeutet das?
Fehlermuster, ne?
Ja. Fehlermuster. Ja, genau. Ist es wirklich ein Fehler? Ist es vielleicht auch kein Fehler? Man weiß es nicht. Also darüber reden wir in Folge 179.
Und jetzt hast du es aber spannend gemacht. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Also, bis nächste Woche.
Bis dann, tschüss.
Ciao.